Manches in den Liedern werdet ihr in der Predigt wiedererkennen, unter anderem: Ich singe laut in der Mitte eines Sturms. Es gibt ein Phänomen der nördlichen Halbkugel, auch zum Teil an der südlichen, wo Stürme sich nicht geradlinig bewegen, sondern im Kreis drehen, weil die Wasseroberfläche muss eine bestimmte Temperatur überstreiten, dann wird mehr Wasser, also mehr Wasser, nicht mehr Wasser auch, verdunstet. Und es gibt einen Luftstrom nach oben und durch die Erddrehung fängt an, sich dieser Luftstrom zu kreisen. Und dann entstehen Wirbelstürme über dem Meer, die sich langsam oder schnell fortbewegen, Hurricane genannt oder Zyklon oder Typhoon, je nachdem in welcher Richtung, also in welchem Teil der Erde sie sind. Und diese Drehbewegung kann sehr viel Geschwindigkeit aufnehmen. Bis zu 380 Kilometer die Stunde. Und diese Wirbelsturm bewegt sich langsam vorwärts und wo sie auf Land treffen, ziehen sie eine Spur der Verwüstung. Und wir hören regelmäßig jedes Jahr davon. Aber in der Mitte dieses Sturms gibt es das sogenannte Auge des Sturms. Da ist nur ein leiser Lufthauch. Da scheint manchmal sogar die Sonne. Da ist Stille. Da ist Friede. Das täuscht ein bisschen, weil diese Windhose ja weiterzieht und da, wo es vorher still war, kommt dann auch wieder der Sturm mit Macht. Trotzdem will ich dieses Bild verwenden. Es gibt diese Erfahrung auch im Leben von jemand, der mit Jesus unterwegs ist. Mitten in den Herausforderungen des Lebens gibt es einen Ort in mir, das ist kein äußerer Ort, da ist Friede. Da bin ich geborgen in der Gegenwart Gottes. Und Paulus benennt das so in einem Brief an die Philipper im 4. Kapitel in Vers 7 und spricht von, als Segen auch, hören wir das öfter, Gottes Friede, der all unser Verstehen oder auch unser Denken oder alle Vernunft übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Christus verbunden seid. Habt ihr das schon mal erlebt? Mitten im Sturm so ein Friede? Gott hält diese Erfahrung für dich bereit, für jeden von uns. Mitten in Situationen, die mich überfordern, die dich überfordern, sollst du in der Gegenwart Gottes ganz tiefen Frieden erleben. Das hält er bereit. Für dich. Wie komme ich an diesen Ort? Ich möchte von einem Propheten erzählen, und gleich lese ich noch einen Teil seiner Geschichte aus der Bibel, Elia, der Prophet Elia, der erlebt diesen Ort des Friedens. Und ein bisschen zeichne ich anhand seiner Geschichte nach, wie wir an diesen Ort kommen können. Ein paar Gedanken dazu. Elia musste sich verstecken. Gott hat ihm eine Botschaft gegeben, die den König Israels furchtbar wütend gemacht hat. Denn Elia konfrontiert ihn damit, dass er anderen Götzen dient. Für die hat er sogar Altäre gebaut, einen Tempel gebaut, sie angebetet. Das waren Götter, die die Fruchtbarkeit in Israel sicherstellen sollten. Also, dass es regnet und dass die Sonne scheint in einem guten Wechsel. Und Gott schickt Elia zu dem König. Niemand durfte dem König widersprechen. Das war nur der Prophet, der dann im Auftrag Gottes ging. Aber er ging zu dem König und sagt: Du verlässt den Gott Israels. Du gehst zu Götzen hin. Und das hat Folgen. 3 Jahre wird es nicht regnen in Israel. Gott beweist ganz Israel und auch dem König und seiner Königin, dass diese Götter keine Macht haben. 3 Jahre Trockenheit kommen dann auch wirklich 3 Jahre, in denen die Flüsse immer weniger Wasser tragen, 3 Jahre, in denen nach und nach alle Brunnen versiegen, das Gras vertrocknet, Tiere haben nichts mehr zu fressen, die Ernte wird immer weniger, es gibt also immer weniger zu essen und zu trinken, das Volk wird leiden, alle merken, die Götter haben keine Macht. Wer bekommt als erstes die Wut des Königs ab? Der Überbringer der schlechten Nachricht. Der ist dann schuld. Und deshalb muss Elia sich verstecken und Gott führt ihn an einen Ort, auch wo er nicht gefunden wird, wo ein Bach lange Zeit fließt noch, wo er also Wasser hat. Raben versorgen ihn mit Brot und Fleisch. Es passiert also ein Wunder Gottes nach dem anderen. Als der Bach versiegt, hat Gott noch ein paar Wunder bereit, ihn zu versorgen. Dann sind 3 Jahre um und er soll wieder zum König gehen und ihm sagen, jetzt wird es regnen, weil Gott es so will. Also, er muss zu diesem König, der voll wütend ist auf ihn, weil er ist ja der Überbringer der schlechten Botschaft, aber Elia macht es. Er geht hin. Gott hat gesagt und er tut. Das macht er auch, dann ruft er alle Priester dieser Fruchtbarkeitsgötter auf einen Berg zusammen, dort soll ein Wettstreit stattfinden und in diesem Wettstreit soll sichtbar werden, wer wirklich Gott ist. Und der sieht so aus, dieser Wettstreit, die Priester und auch Elia, beide bauen jeweils einen Altar, dann wird ein Opfertier draufgelegt und es wird gebetet darum, dass bei den Priestern die Götter, bei Elia, der Gott Israels, ein Feuer vom Himmel regnen lässt und dieses Opfer entzündet. Und die Priester mühen sich ab den ganzen Vormittag und noch länger und beten und kommen in Verzückung, also in Trance und so und nichts passiert. Irgendwann sagt Elia, lass mich mal, euer Gott schläft vielleicht. Oder er guckt gerade weg, oder er hat keine Macht, oder was auch immer. Er veräppelt sie also ein bisschen. Ihre Götter hören nicht und handeln nicht. Und dann gießt Elia noch Wasser auf sein Opfer und er spricht ein einfaches Gebet und Feuer fällt vom Himmel und verzehrt das Opfer. Gott hat gehört. Gott hat gehandelt. Er ist der wahre Gott. Und daraufhin bringt Elia alle diese Götzenpriester um und sagt, jetzt ist Götzendienst vorbei. Das ist sein Gedanke. Jetzt gibt es keinen Götzengottesdienst mehr, keine Götzenopfer. Und dann denkt er, jetzt ist Gott wieder am Zug, auch in Israel. Und dann betet er um Regen. Und das dauert ein bisschen länger. Er schickt seinen Diener 7-mal, dass er an den Horizont gucken muss, bis die erste kleine Wolke auftaucht und dann beginnt es zu regnen in Israel. Ich bin sehr dankbar, dass es gerade regnet in Ostfriesland. Die Erde braucht das. Die Erde saugt das Wasser ein, Leben blüht auf, jetzt beginnt eine neue Zeit, denkt Elia. Aber die Königin hat andere Gedanken. Sie hat den Götzendienst eingeführt. Sie ist immer noch wütend auf Elia. Sie kehrt nicht um und sie sagt, ich werde dich töten. Was macht Elia? Vertraut er weiter Gott? Sagt er, dir Gott, mein Gott, hat mich 3 Jahre bewahrt und versorgt. Er wird mich auch jetzt bewahren. Das wäre eigentlich logisch, oder? Genau das Gegenteil passiert. Auf der Höhe seines größten Sieges und seines größten Triumphes, nach riesigen Wundern auf sein Gebet hin, bricht Elia zusammen. Er rennt weg in die Wüste und will sterben. Ich bin nicht besser als meine Väter. Er hat es doch nicht geschafft. Sein ganzer Eifer, sein ganzer Einsatz für Gott und für Israel hat nicht ausgereicht, um das Volk zurück in die Anbetung Gottes zu führen. Er hat versagt. So fühlt es sich für ihn an. Und was macht Gott jetzt? Ist er enttäuscht über Elia? Ist er ärgerlich? Denkt er auch so über Elia, wie Elia über sich denkt? Und wir sehen, dass Gott Elia nicht verwirft, sondern er sorgt für ihn. Er lässt ihn erstmal schlafen. Dann gibt er ihm zu essen und zu trinken, dann lässt er ihn wieder schlafen. Dann kriegt er wieder zu essen und zu trinken und dann sagt er so, jetzt geh los. Ich will dir begegnen am Berg Horeb, also Berg Sinai auch. Genannt sind beide Namen für den gleichen Berg. Ich will dir an dem Berg begegnen, wo mein Volk Israel meine große Macht mich erlebt hat, wie ich ihnen erschienen bin, wo ich einen Bund geschlossen habe mit Israel, wo ich ihnen die Gebote gegeben habe. Dort sollst du hingehen. Und Elia tut, was Gott sagt. Das hat er ja schon immer getan. Und damit ist er gut gefahren, aber er muss langsam gehen. 40 Tage. Eine Strecke, die man in 2 Wochen schaffen kann. In 14 Tagen. Also fast 3-mal so lang. Er muss langsam gehen. Seine Seele ist erschöpft. Er ist ermattet. Er hat gerade so viel Kraft von Gott bekommen, diese Schritte, diesen Spaziergang durchführen zu können. Er ist immer noch enttäuscht. Er hat es eben nicht geschafft. Das Volk ist nicht zu Gott umgekehrt. Und da muss er langsam gehen und mittendrin versuchen, das zu verarbeiten. Wenn du am Boden liegst, kannst du nur noch langsam. Und das ist okay. Gott treibt dich nicht. Und Menschen hoffentlich auch nicht. Also mach langsam. Aber mach, was Gott dir sagt. Dann kommt Elia an den Ort und ich lese 1. Könige 19 ab Vers 9. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm, Elia, was tust du hier? Elia antwortete, ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da antwortete ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht da drin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal wurde er gefragt, Elia, was tust du hier? Wieder antwortete Elia, ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da gab der Herr ihm einen neuen Auftrag. Elia, was tust du hier? Was ist das denn für eine Frage? Also erstens weiß Gott doch alles und er weiß doch, warum Elia da ist. Er selbst hatte ihn doch dahin geschickt. Und er hatte ihm schon in der Wüste diese Frage gestellt. Er hatte sie ihm am Anfang dieses Gesprächs gestellt, jetzt schon wieder. Elia, was tust du hier? Warum fragt Gott? Weil er möchte, dass du dir von der Seele redest, was dich aufwühlt. Weil er möchte, dass du ihm immer wieder erzählst, was dich quält. Nicht, weil er das nicht weiß, sondern weil es wichtig ist, dass du selbst anguckst, was dich quält und was in dir rumort, auch wenn es nicht schön ist, auch wenn es weh tut, auch wenn wir nur in ein dunkles Loch schauen in diesem Moment oder in einen Strudel von Ärger und Enttäuschung. Gott möchte dich hören. Er möchte, dass du dein Herz vor ihm ausschüttest, weil es dir gut tut. Weil das dein Herz öffnet für ihn. Und erst wenn du dein Herz vor Gott öffnest, kann er dir zeigen, wer er ist. Dann kannst du ihn neu erleben. Dann kann er dich trösten und ermutigen und aufrichten. Dann sind neue Wege möglich. Öffne dein Herz vor Gott. Dein Herz. Manchmal musst du dafür weit gehen, viele Spaziergänge machen. Gott immer wieder erzählen, was in dir vorgeht dabei. Manchmal musst du auch einen anderen Ort aufsuchen. Einen Ort, wo du zur Ruhe kommst. Einen Ort ohne Ablenkung, wo du allein bist. Eine Gebetsbank, wo du Ruhe hast, wo du den Sturm in dir wahrnehmen kannst. Ein Ort im Wald, vielleicht ein Kloster auch. Ein Mensch, bei dem du einfach sein kannst und der dir einfach nur zuhört und versucht, dich zu verstehen. Ohne gleich irgendwelche Ratschläge zu geben. Einfach nur verstehen wollen. Elia hat alles für Gott gegeben. Seine ganze Kraft hat er für ihn eingesetzt. Und dann erlebt er nicht den Sieg, den er sich gewünscht hat und der aus seiner Sicht so nah bevorstand. Die Kraft ist weg. Die Energie verbraucht. Die Flamme erloschen. Er ist ausgebrannt. Gott lässt ihn das immer wieder erzählen, immer und immer wieder, bis er bereit ist, Gott neu zu begegnen. Und dann begegnet Gott Elia. Auf Gottes Wort hin tritt er vor die Höhle und dann zeigt er Gott seine Majestät und seine Macht. Zuerst kommt ein starker Sturm, ein Hurrikan, er reißt Felsbrocken aus der Wand. Gott ist unglaublich mächtig, Gottes Geist ist Ruach oder Pneuma, auch das heißt Wind oder Sturm kann es auch bedeuten. Wind, also von leise bis mächtig. Aber in diesem Fall, Gott ist nicht im Sturm. In dieser vernichtenden Gewalt, da ist er nicht. Elia begegnet ihm in dieser Situation nicht. Im Heiligen Geist kannst du das schon. Dieser Sturm spiegelt die Macht Gottes wider, aber nicht sein Herz. Dann bebt die Erde. Wenn eine Elefantenherde voll Panik rennt, dann bebt die Erde. Oder wenn die Panzer rollen, dann bebt die Erde. Wenn Gott spricht, beben unsere Herzen. Dann bekommen wir einen Eindruck von seiner Macht. So zeigte er sich am Sinai, dem Volk. Aber das Volk Israel hatte Angst vor ihm. Sie schickten Mose vor. Sie selbst wollten diesem mächtigen Gott nicht begegnen. Mose, mach du das. Elia begegnet Gott auch nicht in dieser Machtdemonstration Gottes. Dann kommt ein Feuer. Ein Feuer vernichtete Sodom und Gomorra. Feuer vernichten auch heute riesige Wälder überall auf der Welt. Und das ist keine Strafe Gottes, sondern ganz oft von Menschen gemacht. Trotz aller Technik gelingt es oft nicht, diese Feuer einzudämmen. Sie sind stärker als Tausende von Feuerwehrleuten und oft werden sie erst eingedämmt, wenn Regen kommt, wenn Gott gnädig ist und es regnen lässt. Feuer hat große vernichtende Kraft, aber Gott war nicht im Feuer. Dann kam ein sanftes Säuseln. Martin Buber, ein jüdischer Religionsphilosoph, der die hebräische Bibel übersetzt hat, was wir Altes Testament nennen, er übersetzt diese Stelle folgendermaßen: Es kam eine, Zitat, Stimme verschwebenden Schweigens. Da muss man, glaube ich, erstmal tiefer drüber nachdenken. Was meint er denn? Stimme verschwebenden Schweigens. Stimme und Schweigen und es schwebt was in der Luft. Aber da war Gott. Da war Stille. In der Stille. Wenn es still wird, kann Gott sprechen. Elia, was machst du hier? Und wieder darf Elia erzählen. Wir brauchen beides. Wir brauchen das laute Lob Gottes. Wir brauchen ein Bewusstsein für die Macht und Größe Gottes. Am deutlichsten wird diese Macht in der Auferstehung von Jesus Christus. Er ist für dich und für mich gestorben am Kreuz. Und da hat er alles, was uns von Gott trennt, alles, was diese Verbindung von meinem Herzen zum Herzen Gottes versperrt und eine Barriere ist, dafür ist er gestorben, das hat er weggenommen. Und es wird für dich Wahrheit, wenn du sagst, Jesus, ich brauche das von dir. Vergib mir, nimm das weg, was mich trennt vom Vater im Himmel. Und dann ist der Weg frei. Frei, wirklich Freiheit kommt dann, Gott zu begegnen. Und dann hat Gott Jesus auferweckt, sonst wäre das alles gar nicht gültig geworden. Und jetzt hat der Tod keine Macht mehr. Der Tod ist das, was uns am hilflosesten macht. Der Tod hat keine Macht mehr. Der Weg zu Gott ist frei und das soll und muss gefeiert werden. Das muss laut gesagt werden, auch laut besungen mit alten und mit neuen Liedern. Und gleichzeitig gilt, wir brauchen die Stille. Ohne Stille läufst du vor Gott weg. Wer nicht still wird, erlebt Gott nur von fern. Wenn du nicht still wirst, dann weißt du vielleicht ganz viel von Gott, dann kannst du ganz viel von ihm erzählen und über ihn reden, aber es hat dein Herz nicht gefüllt und gesättigt. Das passiert nur in der Stille. Also suche die Wüste freiwillig und nicht aus Angst. Suche die Einsamkeit, suche die Zeit, wo du dein Herz vor Gott ausschüttest, ohne Musik im Ohr. Ohne Handy, ohne Getöse um dich rum, halte es aus. Stille scheint bedrohlich zu sein. Ja, in der Wüste kannst du auch sterben. Genau dort will Gott sich dir zeigen, wie er wirklich ist. Dort sagt er, Hineni, steht jetzt nicht gerade nicht hier vorne, dieses Wort, dieses Hebräische, hier bin ich. Bei der letzten Predigt von Tim haben wir gehört, dass Mose, das sagt, hier bin ich. Aber jetzt sagt es Gott, hier bin ich für dich da. Und er hört dir zu. Dort begegnet er dir, dort tröstet er dich. Dort ist das Auge des Sturms. Dort bekommst du neue Kraft und einen neuen Auftrag. Elia hört zu und tut wieder, was Gott ihm aufträgt. Mach es genauso. Amen.